Ich habe gelernt, Sitzfleisch zu haben. Also wirklich, wirklich dran zu bleiben, sehr lange an Prozessen dran zu bleiben.
Also, dass es wirklich eine Willensbildung gibt und dann es aber auch in einer Tat mündet. Und das ist was, wo ich immer wie so ein Vakuummoment erlebe. Und häufig bleiben die Prozesse in diesem Vakuummoment stecken.
Ich mir wünschen würde, dass man eher dazu bereit ist, diese Frustration auszuhalten. Das scheint für mich der entscheidende Punkt zu sein.
Und dass es eben diese Role Fluidity gibt, dass ich sich immer wieder wandeln kann und dass ich auch in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Das ist toll und es ist gleichzeitig total anspruchsvoll.
Was ist für mich ein Grund, an einer Waldorfschule zu arbeiten? Dann ist es diese Freiheit oder diese Verantwortung zu übernehmen, bestimmte Prozesse anders zu gestalten.
Ich glaube, dass wir an der Stelle auch noch zu undifferenziert sind. So, es ist ja viel heterogener, als es vielleicht irgendwann mal war. Und deswegen müsste auch das sich einbringen können viel heterogener sein, als es bis jetzt gedacht ist.
Und
Das
insofern ist es für mich eben wichtig, dass jede Schule entscheidet, was wollen wir in dieser Situation mit diesen Menschen, die gerade hier sind, tun.
Sonst wünsche ich mir einfach den langen Atem, den Sophia gesagt hat, miteinander im Gespräch zu bleiben und das Vertrauen da rein, dass es sich entwickelt, wie auch immer, aber dass es auf jeden Fall wird.
Herzlich willkommen beim Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten, in dem ich mich mit Menschen unterhalte, die zum einen daran interessiert sind, entwicklungsfördernde Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche zu gestalten, die sich aber auch Gedanken über die Aufgabe von Schule im Kontext gegenwärtiger gesellschaftlicher Entwicklungen machen. Heute ist der Blick nicht in erster Linie auf die Kinder und den Unterricht gerichtet, sondern es geht mehr um das, was da so alles im Hintergrund vor sich geht, damit Schule und Unterricht überhaupt gelingen können. Habt ihr diese Beobachtungen auch schon mal gemacht? Wenn ich mich etwas länger mit Waldorflehrern und Lehrerinnen unterhalte und das Gespräch auf das Thema Schule kommt, dann landen wir mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später beim Thema Selbstverwaltung. Die eine Kollegin hat gerade ein tolles Buch über horizontale Führungsstile gelesen und ist voller Elan, weiß aber nicht so recht, wie sie das in ihre Schule transportieren kann. Die andere Schule hat sich gerade auf den Weg gemacht, die Führungs- und Entscheidungsstrukturen neu zu definieren, in der Hoffnung, so mehr Klarheit schaffen zu können. Der Dritte im Bunde ist gerade recht zufrieden mit dem, wie es an seiner Schule läuft. Es hat sich ein Team von motivierten KollegInnen gebildet, die mit Freude und Begeisterung die Oberstufe weiterentwickeln und dabei auch mit den SchülerInnen in einem lebendigen Austausch stehen. Gleichzeitig wissen alle drei, wovon die Rede ist, als ich die Frage stelle, wie es denn wohl gelingen kann, auch diejenigen von den Vorzügen einer selbstverwalteten und kollegial geführten Schule zu überzeugen, die bisher eher das sehen, was nicht gelingt, und jegliches Engagement in diese Richtung eher als Belastung empfinden. Ich habe mich also deshalb auf den Weg gemacht und nach GesprächspartnerInnen gesucht, die aus verschiedenen Schulstrukturen und Schulen heraus von eigenen Erfahrungen mit den Themen Schulführung und Selbstverwaltung berichten können. Mein Ziel dabei war und ist, verschiedene Perspektiven nebeneinander zu stellen, und ich hoffe, dass dadurch einige der zentralen Fragen, die mit diesem Themenkomplex in Zusammenhang stehen, deutlicher werden. Es ist wenig verwunderlich, dass ich am Ende all meiner Interviews viel mehr Material hatte, als ich in einem Podcast unterbringen kann. Beim Anhören fiel es mir aber auch schwer, so viele der interessanten Gedanken und Erfahrungen einfach rauszuschneiden. Und so habe ich mich dann letztendlich entschieden, zwei Folgen zu diesem umfangreichen Thema zu produzieren. Und ich bin sicher, dass ich auch damit noch längst nicht alle Ideen und Gedanken zum Thema eingefangen habe, die Sie und euch, liebe HörerInnen, im eigenen Schultag bewegen. Und dann gäbe es natürlich auch auf theoretischer Ebene so einiges dazu zu sagen, und auch Entwicklungsbegleiter und Begleiterinnen könnten sicher so manches beitragen. Potenzial für viele weitere mögliche Podcast-Folgen zu diesem spannenden Thema. Mal sehen, was daraus wird. Kurz hinweisen möchte ich an dieser Stelle auf den Waldorf-Lernt-Beitrag in der März-Ausgabe der Erziehungskunst mit dem Titel Führung und Management – Aufgaben der kollegialen Selbstverwaltung. In diesem Artikel werden die verschiedenen Aufgabenbereiche der Selbstverwaltung etwas genauer unter die Lupe genommen, und er passt insofern sehr gut zum Thema. Aber nun zu meinen GesprächspartnerInnen, mit denen ich mich heute zum Thema Schulführung und Selbstverwaltung unterhalten werde. Zwei Kolleginnen und ein Kollege von zwei unterschiedlichen Schulen. Alle drei sind seit einigen Jahren als Waldorf-LehrerInnen tätig und haben im Laufe dieser Zeit Erfahrungen im Bereich der Selbstverwaltung sammeln können. Dann würde ich einfach damit beginnen, euch zu bitten, kurz was zu euren eigenen Erfahrungen mit dem Thema Selbstverwaltung zu erzählen.
Ja, Sophia Klippstein, Waldorfschule in Hamburg-Bergstedt. Ich bin jetzt seit 10 Jahren an der Schule und meine persönlichen Erfahrungen in der Selbstverwaltung habe ich auf verschiedenen Ebenen gehabt. Ich habe zunächst einige Jahre in einer Schulentwicklungsgruppe gearbeitet, wo wir anhand der Theorie U auch und Theorie U, Otto Schwammer, und gearbeitet haben. Wir wollten die inneren Impulse der Schüler wieder packen. Ich hatte da die Hoffnung, etwas zu bewirken, meine Ideen reinzubringen. Das war mäßig erfolgreich für mich. Dann war ich einige Jahre in der Konferenzleitung, in der Hoffnung, auch da gut gestalten zu können und pädagogische Themen zu setzen. Und jetzt bin ich seit 4 Jahren in der Schulleitung, in der Hoffnung, hier endlich ganz selbstwirksam und auch wirksam für die Schule zu sein. Und stelle fest, dass es gar nicht so leicht ist. Selbst wenn man, ich sag mal, ganz oben sitzt, und das ist bei uns tatsächlich in der Struktur auch so, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, dass man auch da nicht über alles bestimmen kann. Und insofern wäre jetzt meine persönliche Erfahrung, dass man ganz schön viel, also ich sag mal jetzt für mich, ich habe gelernt, Sitzfleisch zu haben. Also wirklich, wirklich dran zu bleiben, sehr lange an Prozessen dran zu bleiben. Ja, und auch manche Enttäuschung einzustecken.
Mein Name ist Mario Radicic. Ich arbeite im 14. Jahr an der Freien Waldorfschule in Hahngrüten. Und bis vor ein paar Jahren gab es bei uns noch eine Personalkonferenz, wo immer 3 bis 6 Menschen, die sehr viele Aufgaben gebündelt verantwortet haben. Und in der Zeit fand ich Selbstverwaltung sehr, sehr anstrengend, insofern, weil die Wirksamkeit nicht besonders, also groß war. Und das fand ich aber nicht so schlimm, weil ich damals noch neu war und mich noch finden musste, habe aber gemerkt, dass bestimmte Teile eben sehr negativ immer über die PK geredet haben und auch große Teile sich komplett rausgenommen haben aus der Selbstverwaltung, weil die eben das Gefühl hatten, ja, die PK macht das schon. Und dann gab es vor ein paar Jahren eben eine Umstrukturierung an unserer Schule und jetzt gibt es Kreise für bestimmte Felder wie zum Beispiel Mentorierung und Einstellungen und so weiter und so weiter. Es gibt eben deshalb keine einzelne verantwortliche Gruppe mehr. Die Gruppe, in der ich bin, ist die das Schulentwicklungsgremium, die versucht, die Kommunikation zusammenzuhalten aus diesen Gruppen. Und das Problem, was sich jetzt ergibt, ist, da kann ich gleich noch mehr zu sagen, aber die Schwierigkeiten sind sehr ähnlich geblieben, interessanterweise. Also es sind immer noch genauso, wie Sophia eben gesagt hat, sehr, sehr langsame Prozesse. Aber was für mich persönlich gut ist, ist, dass mehr Kolleginnen jetzt in der Verantwortung stehen und man sagen kann, ja, wenn du da einen Impuls hast, dann tu doch auch was. So, das ist für mich persönlich wichtig, dass man eben nicht die da oben beschimpfen kann und sich zurücklehnen kann.
Lea Zangaris, ich bin jetzt gerade auch in Hahngrüten an der Schule und war aber vorher vor meiner Babypause für 5 Jahre in Köln-Chorweiler an der Schule, noch als gerade dann jung eingestiegene Kollegin. Und da war meine persönliche Erfahrung mit der Selbstverwaltung einerseits, dass es ziemlich schnell die Möglichkeit gibt, anzudocken und ich irgendwie schon auch ziemlich schnell mit im Geschehen drin war oder mich mit im Geschehen auf jeden Fall gefühlt habe. Und andererseits, dass aber auch für mich kaum zu durchdringen komplex war, wie die Prozesse in der Schule laufen. Und ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, dass die Prozesse unheimlich lange dauern oder einfach ja irgendwie auch verworren sind und nicht wirklich, wirklich nachvollziehbar. Und dann bin ich nach der Babypause dann in Hahngrüten eingestiegen und auch hatte vorher aber die Entscheidung getroffen, auch mit der Distanz nochmal vom Schulleben, so dass ich, wenn ich wieder in ein Kollegium gehe, dass ich mich dann auch direkt engagiere. Also, dass ich nicht mehr auf so einer Distanz bleibe, wie ich das noch hatte in Köln, einfach weil ich auch jung war und erstmal beobachten musste, wie die Strukturen sind, sondern ich wollte gerne einfach direkt dann auch aktiv werden. Und da auch wieder ein relativ leichter Einstieg, also schnell mit drin im Geschehen. Und habe dann auch zunächst mit die Konferenzleitung gemacht, Planung von den Konferenzen und war dann, damals hieß das noch Steuerungsgruppe, das, was jetzt das Schulentwicklungsgremium ist, also die Gruppe, die die verschiedenen Prozesse in den Einzelgruppen gebündelt hat. Und das hat sich dann verwandelt zu der Entwicklungsgruppe. Und ich habe aber auch gemerkt, dass egal wie es heißt, die Herausforderungen eigentlich die gleichen bleiben.
Da würde mich interessieren, was denn eure Erwartungen wären. Also ich habe jetzt gehört, langsame Prozesse, Selbstwirksamkeit habe ich auch gehört. Also was wäre eure Idealvorstellung von Selbstverwaltung? Oder was sind aus eurer Sicht die Stärken einer Selbstverwaltung?
Also mein Ideal wäre, dass wenn man wirklich was vorbereitet gemeinschaftlich, was gemeinschaftlich bespricht, durchdenkt, abwägt und dann irgendwann zu einem Entschluss kommt, dass der Entschluss dann auch wirklich umgesetzt wird. Also dass es wirklich eine Willensbildung gibt und dann es aber auch in einer Tat mündet. Und das ist was, wo ich immer wie so ein Vakuum-Moment erlebe zwischen, wir haben uns etwas überlegt. Und dann realisieren wir es auch. Und häufig bleiben die Prozesse in diesem Vakuum-Moment stecken.
Das kann ich direkt was zu sagen, weil ich das einerseits total zustimmen würde, Lea, und andererseits immer wieder sehe, dass egal mit wem ich rede, egal von welcher Waldorfschule, dass das immer so ein Grundproblem ist. Und deshalb, wie ich mir wünschen würde, dass man eher dazu bereit ist, diese Frustration auszuhalten. Das scheint für mich der entscheidende Punkt zu sein. Das würde ich mir wünschen, dass man einfach mal versteht, dass das ein Grundproblem der Selbstverwaltung ist. Und trotzdem der Vorteil da ist, dass man eben nicht ohnmächtig vor denen da oben irgendwie sitzt und nichts gestalten kann. Also dass das sozusagen der Preis dieser Mitgestaltung ist, die man dann aber tatsächlich auch in Anspruch nehmen muss.
Unsere Schule hat vor 4 Jahren versucht, das Ideal der Selbstverwaltung strukturell auch darzustellen. Und das ist in der Waldorfschullandschaft ziemlich ungewöhnlich, wie wir verwaltet sind, soweit ich weiß. Denn wir haben tatsächlich jetzt aktuell in der Schulleitung nur noch 2 Personen. Davon macht die eine Person, meine Kollegin, das Personal und ich mache das Management, kann man sagen. Wir haben jeder beide eine halbe Stelle. Und das entstand daraus, zum einen, weil es, wie gesagt, wie ihr auch schon sagt, immer weniger KollegInnen gab, die bereit waren, Verantwortung zu übernehmen. Und weil wir gemerkt haben, dass selbst in einem Kreis von 6 Personen, die wir vorher waren, die Verantwortlichkeiten nicht klar sind. Also wir haben das mal Verantwortungsdiffusion genannt, ja. Also, wer ist wofür verantwortlich? Wer ist Ansprechpartner für die Eltern? An wen sollen die sich wenden, wenn sie Beschwerden haben? Dann bindet das wahnsinnig viel Menschen. 6 Menschen müssen sich zusammenfinden, um eine Entscheidung zu treffen. So, und aus diesen beiden Faktoren haben wir vor 4 Jahren den Schluss gezogen, dass wir uns in der Selbstverwaltung verschlanken müssen. Und das machen wir jetzt seit 3 Jahren in dieser Form. Und jetzt könnte man sagen, oh, das ist ja eine krasse Hierarchie und ein ziemliches Machtakkumulation, ja. Also meine Kollegin und ich haben zusammen mit dem Geschäftsführer die komplette Verantwortung, auch die rechtliche, wir sind auch im Vorstand. Aber es hat für eine unheimliche Klarheit gesorgt, gerade nach außen hin, für die Elternschaft. Denen ist total klar, wer hier die Verantwortung hat. Wir haben natürlich viele Gremien und Delegationen und Ämter, aber letztendlich jede Entscheidung, die getroffen wird, die haben wir drei zu verantworten. So, und das finde ich erstmal total gut. Und trotzdem ist natürlich die Frage, wie viel moralische Verantwortung zumindest tragen die anderen im Kollegium. Und da haben wir die Lehrerkonferenz oder bei anderen heißt es interne Konferenz, da sitzen alle festangestellten Lehrer. Und die hat bei uns eine sehr große Kraft. Also es wäre ziemlich dämlich, wenn ich eine Entscheidung treffe, die gegen das Votum der Lehrerkonferenz ist, klar.
Und
Und das ist für mich schon ein ziemliches Ideal.
Wie ist denn aus deiner Erfahrung die Wirkung auf die Bereitschaft von Kolleginnen, noch Verantwortung zu übernehmen? Denn das kommt ja manchmal als Argument, wenn einige da so zentral die Aufgaben übernehmen, dann lehnen die anderen sich zurück. Wie erlebst du das denn?
Also ich erlebe das so, dass in dieser Lehrerkonferenz alles, was entschieden werden soll, vorher besprochen werden muss. Wenn wir das nicht auf die Agenda bringen, dann geht das nach hinten los und wird gegen mich verwendet. Insofern ist da schon die Bereitschaft groß, mitzugestalten und mitzuentscheiden, beziehungsweise sein Votum abzugeben. Aber das Rückgrat zu haben, zu sagen, das haben wir entschieden und das ziehen wir jetzt auch durch, ne, wie du sagtest, das muss die Leitung am Ende haben. Also ich muss auch bereit sein, unangenehme Erlebnisse zu ertragen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Bereitschaft eher gestiegen ist, aus Sorge darum, dass diese drei Leute an der Spitze zu viel Macht haben und es zu hierarchisch wird. Das hat diesen Verantwortungsimpuls wieder gestärkt.
Es ist ja interessant, dass euer Kollegium sich dazu überhaupt bereit erklärt hat, zu so einer hierarchischen Form zu finden. War die Not so groß oder war einfach die Zeit da, dass man gedacht hat, wir probieren es jetzt einfach mal? Oder das würde mich total interessieren, weil ja in vielen Kollegien die totale Angst davor ist und eher ja, die gegenteilige Tendenz oft der Fall ist.
Es war eine personelle Not. Es fand sich einfach keiner, außer eben die zwei Menschen. Und wir haben das als Zeichen dafür gesehen, dass es vielleicht auch einer größeren Professionalisierung bedarf. Die es machen, müssen viel professioneller sein als früher. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es aus. Es hängt sehr davon ab, was ich jetzt unter Führung verstehe. Aber es ist natürlich immer diese Sorge da, was machen die drei da?
Ich habe noch eine kurze Verständnisfrage. Ihr seid nicht gewählt worden, weil ihr die beiden einzigen wart, die noch eine Bereitschaft dazu hattet. Da seid dann wie bestätigt worden? Oder also wie war das Prozedere hin zu eurer Position?
Wir waren zuerst zu viert im Leitungsgremium, also der Geschäftsführer, ich und zwei Kolleginnen. Dann ist eine Kollegin in Ruhestand gegangen, zwei in Ruhestand gegangen und dann fand sich einfach keiner. Und letztendlich standen ich und meine Kollegin zur Wahl. Kurzfristig kam noch eine dritte Person dazu, die sich auch noch zur Wahl stellte, weil letztendlich mussten die Kolleginnen dann die Menschen nehmen, die bereit waren.
Aber also das wurde nicht wirklich umstrukturiert, sondern es war so eine Art von Fortsetzung der bestehenden Struktur mit dem, was eben möglich war.
Ja.
Und ihr seid schon noch vom Kollegium gewählt. Ihr seid jetzt nicht eingesetzt vom Vorstand oder so. Also wenn ich das höre, dann ist es natürlich eine große, du hast moralische Verantwortung gesagt. Auf der Führungswerkstatt, die ich mal gemacht habe, ist dieses Führen von hinten. Na, also ich gucke, wo will die Schule eigentlich hin und dann ermögliche ich das. Ist ja auch letztendlich aus der Theorie U diese Haltung. Das könnte man natürlich auch anders aufziehen. Also ich kenne auch Beispiele, wo dann Kollegen, die so eine Machtposition haben, es eben auch ausgenutzt haben, ihre Sachen umzusetzen. Genau, das ist wahrscheinlich der Gefahrenpunkt dabei. Also wenn es gut funktioniert und verantwortungsvolle Menschen da sind, kann das vermutlich gut klappen, wenn der Dialog stimmt.
Ja, jetzt hatten wir erstmal viel mit Corona zu kämpfen natürlich, aber seitdem das so vorbei ist, habe ich festgestellt, dass die wichtigste Fähigkeit als Leitungsperson ist, neutral zu sein oder vielleicht allparteilich und keinen Lobbyismus zu betreiben, weder für irgendeine Seite noch für mich selber. Und diese Neutralität aufrechtzuerhalten, das ist anspruchsvoll, aber das zahlt sich aus, denke ich.
Du sagtest eben, ihr seid mit einer halben Stelle, aber ist die andere halbe Stelle, dass ihr noch unterrichtet? Also seid ihr sowohl Kollegin als auch dann Schulleitung?
Ja.
Wie erlebst du das? Also gibt es auch dann zwischen den beiden Hüten oder den beiden Rollen, die du dann bespielst, ein Spannungsfeld oder ist das ganz entspannt? Weil das ist was ich mich frage, ob das eigentlich fast entspannter wäre, wenn man nicht Teil des Kollegiums wäre, sondern wirklich in der klaren, dann anderen Rolle, als beide Hüte zu tragen.
Ja, das finde ich eine total spannende Frage, denn als die Wahl anstand, hieß es im Kollegium, es muss unbedingt jemand sein, der pädagogische Erfahrung hat. jemand, der aus der Verwaltung kommt und Schulleitung wird, der versteht ja gar nicht, was es an pädagogischen Problemen und Fragestellungen gibt. Und das kann ich total nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist dieser Rollenwechsel relativ anspruchsvoll. Ich finde, das ist der Vorteil an Selbstverwaltung, dass es eben diese Role Fluidity gibt, ja. Keine festen Rollen zu schreiben, sondern dass ich sich immer wieder wandeln kann und dass ich auch in verschiedene Rollen schlüpfen kann. Das ist toll und es ist gleichzeitig total anspruchsvoll, weil ich immer wieder mir klar machen muss, aus welcher Rolle spreche ich gerade. Das ist so. Mit zwei Kollegen treffen sich, wollen was klären und fragen sich erstmal, welchen Hut hast du gerade auf? Ach, du bist jetzt gerade die Mutter und ich bin die Schulleitung. Okay, so, dann können wir anfangen. Und so haben wir, ist bei euch sicher auch so sehr viel Doppelrollen oder dreifach, vierfach
Rollen. Dreifachrollen.
Und ich selber merke, ich bin Klassenlehrerin, dass der Spagat sehr groß wird, weil der soziale Muskel, den ich in der Klasse brauche, ist irgendwie ein anderer als den ich als Leitungsperson brauche.
Seht ihr dazu Parallelen oder erlebt ihr sozusagen ein ganz anderes System bei euch, Mario und Lea?
Also ganz anders sehe ich das System jetzt bei uns nicht, weil natürlich auch eine Gruppe von Menschen in einer bestimmten Position in ein bestimmtes Spannungsfeld gerät. Und das, was Sophia gerade sagte, wirklich so geht oder wie aus der Vogelperspektive oder von der Metaebene auf das Schulganze oder Geschehen zu gucken, die ist ja genauso da, wie wenn man jetzt wirklich Leitung will. Oder ist auf jeden Fall meiner oder unser Anspruch. Und dann auch das Spannungsfeld, was ich eben gefragt habe. Also dieses einerseits gehe ich aus dem direkten Geschehen raus in die Metaebene rein, andererseits bin ich aber einfach ein Teil vom Kollegium und möchte das auch gerne sein. Das ist ja auch eine Sozialherausforderung, sich irgendwie auch dann aus dieser Kollegiumsgruppe herauszustellen. Also das, was Sophia beschrieb, klang mir sehr vertraut. Auch, dass das einen Vorteil hat, wenn es eine Schulleitung gibt, in der Kommunikation zu den Eltern hin. Also, dass es eine Klarheit schafft nach außen hin, ist was, was ich bei uns stark erlebt habe, dass es von Seiten der Eltern eine große Erleichterung war, einfach zu wissen, wen man anspricht. So, oder wo man dann nochmal nachhaken kann.
Immer wenn es schwierig wird, dann wird dann doch irgendwie auch auf diese Staatsschulstrukturen, glaube ich, geguckt. Da ist jemand, der dann sagt, wo es lang geht. Und dann ist das auch einfach so, ist ja in allen möglichen Bereichen bei uns so, dass man sagt, ja, die wissen ja zumindest, wie das dann im Endeffekt dann so aussieht. Ich habe da einen ganz großen Widerstand, weil wenn ich sagen würde, was ist für mich ein Grund, an einer Waldorfschule zu arbeiten, dann ist es eben diese Freiheit oder diese Verantwortung zu übernehmen, bestimmte Prozesse anders zu gestalten. Wenn ich sagen würde, was sehe ich an ein Demokratieproblem gesellschaftlich, dann würde ich sagen, dass Menschen immer mehr darüber schimpfen, was alles schrecklich ist und nicht dazu, wie soll ich sagen, bereit sind zu sagen, ja, dann mache ich zumindest in diesem kleinen Teilbereich, da tue ich dann mindestens mal was so. Und so dieses Gefühl, so ich bin nicht in allem der ohnmächtige Mensch, der einfach so umgeführt wird. Ich vertreibe jetzt einfach mal so ein bisschen, ne? Aber deshalb bin ich nach wie vor so ein Fan von dieser strukturellen Veränderung bei uns, weil ich glaube, das ist gesellschaftlich dran, dass da mehr Leute anfangen, so loszulegen. Aber so wie du es beschrieben hast, wie das bei euch ist, klingt das aber schon auch, als seien diese Gruppen ja durchaus, hätten ziemlich klar verteilte Aufgaben, insofern, dass diese Selbstverwaltung da schon stattfindet. So. Na, also man kann sich auch gut vorstellen, dass diese Selbstverwaltung, dass die Aufgaben gut verteilt sind, die Leute sind selbstverantwortlich diese Sachen machen und trotzdem im Endeffekt jemand wie du da ist, der im Endeffekt sagt, so, und an der Stelle machen wir es jetzt so.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Waldorfpädagogik und Selbstverwaltung? Also könnten wir Waldorfpädagogik machen in einem staatsschulorganisierten Verwaltungsstil? Oder?
Ist das eine Fangfrage?
Nein. Das ist genauso, wie du das sagst. Also für mich gibt es da eben auch einen Zusammenhang. Das ist, wie diese Pädagogik ein Experiment ist für die Zukunft, ist diese Verwaltungsform für mich auch eine Wahnsinnsherausforderung, die zu so viel Frust führt, weil es so eine große Aufgabe ist. Und die Frage wäre ja, ist die Aufgabe noch zu groß? Schaffen wir das noch nicht? Brauchen wir noch jemanden, der uns sagt, wo es lang geht? Oder wollen wir die Aufgabe annehmen, unseren Weg miteinander zu finden? Oder gibt es auch ein Zwischending? Also muss gar nicht ja ganz polarisiert sein. Aber für mich wäre diese Frage tatsächlich, was ist der Zusammenhang zwischen der Pädagogik und der Art der Führung, Verwaltung aus eurer Sicht?
Ich wehre mich ein bisschen gegen diese Polarisierung, entweder Staatsschule, Verwaltung oder Basisdemokratie. Es gibt natürlich Zwischenstufen. Und für mich heißt Selbstverwaltung, jede Schule entscheidet, wie sie sich verwaltet. Und das kann total basisdemokratisch sein. Und es kann sein, dass eine Schule sagt, wir wählen uns einen Direktor oder eine Direktorin. Und solange jede Schule die Freiheit hat, das zu entscheiden, finde ich alles in Ordnung. Und ich glaube, der Unterschied zwischen, sagen wir mal jetzt, unserer Art Schulführung und der einer Staatsschule ist, wir sind zwar rechtlich weisungsbefugt, aber das tun wir nicht, weil wir ein anderes Bild haben von Verwaltung und Führung. Insofern ist es für mich eben wichtig, dass jede Schule entscheidet, nicht so macht man das oder so sollten wir das als Waldorfschule machen, sondern was wollen wir in dieser Situation mit diesen Menschen, die gerade hier sind, tun?
Ich wollte nur noch mal ganz deutlich sagen, dass das bei uns natürlich nicht eine basisdemokratische Form ist. Ne? Es ist schon wichtig, dass diese Kreise auch entscheiden und dass diese Entscheidungen auch dann umgesetzt werden, was natürlich in der Praxis zwischendurch scheitert, aber nicht, weil eigentlich ein basisdemokratisches Verständnis da ist. Höre ich ja von Kolleginnen, wie das in der Anfangsphase war, dass es da ja wirklich so war. Und das klingt für mich immer nach Dauerkopfschmerzen. Also kann ja sein, dass das irgendwie damals total romantisch und schön war, dass man sich dann irgendwie bis 4 Uhr morgens dann gestritten hat, bis man sich komplett einig war. Aber das ist für mich so der absolute Albtraum gefühlt. Aber ich will damit nur sagen, dass es natürlich auch eine dritte Form gibt, ne?
Ich konnte gerade total gut anknüpfen bei dem, was Sophia gesagt hat, mit dem, dass sich das realisiert, was da ist. Also abhängig von den Menschen, die zusammengekommen sind, aus welchen Gründen auch immer. Und da ist für mich schon auch eine Parallele zu einer Waldorfklasse oder zu unserem pädagogischen Tun, dass wir ja eigentlich versuchen, ein Umfeld zu schaffen, dass ich das realisieren kann, was ich realisieren will. So. Und was ich bei der Selbstverwaltung aber immer denke, ist, dass es wie so ein Ideal gibt, vielleicht von früher oder eine Vorstellung davon, wie es sein könnte. Und es gibt eigentlich schon wie eine bestehende Form oder wie eine bestehende Erwartungshaltung, wie es mal sein sollte, wenn sich nicht alle rauszögen oder mal wirklich sich engagieren würden oder so. Und es hat nicht oder nur sehr wenig mit dem zu tun, was wirklich zwischen den Menschen leben könnte. Und da zu gucken, wie kriegen wir da wirklich einen lebendigen Prozess hin und nicht nur eine gewahrte Form, das finde ich so herausfordernd. Und aber das ist auch das Potenzial sozusagen, was so zukunftsweisend ist, weil es dann viel agiler wird, also viel beweglicher wird und es aber auch darauf ankommt, dass die Menschen, die da sind, wirklich in Kommunikation miteinander treten. So, ja, und das ist das Potenzial und die Riesenherausforderung gleichzeitig. So, weil dieses wirklich miteinander in Dialog zu kommen und wirklich miteinander zu kommunizieren, bindet einfach, glaube ich, wahnsinnig viel Zeit und ist auch, und das ist auch wieder gesamtgesellschaftlich zu beobachten, ja gar nicht so erprobt. Also wie komme ich wirklich miteinander in Kommunikation? Wie pflege ich das Beisammensein? So, wie können wirklich alle mitsprechen, die im Raum sind? Da gibt es viel zu tun.
Daraus höre ich jetzt mitschwingen, das kommt gar nicht so auf die Form drauf an, sondern darauf, mit welcher Haltung, mit welchem Menschenbild ich die Form ausfülle. Dafür spricht ja auch, dass in diesen Kollegien, wo eigentlich alle gleich entschieden haben, es ja doch die Machtträger gab, die eigentlich die Entscheidung getroffen haben. Also wäre das eher so zu sagen, wir haben eigentlich hier eine große menschliche Entwicklungsaufgabe und müssen dann je nach Schule die richtige Form dafür finden, in der sich das verwirklichen kann.
Ja, und dieses Ideal, also wir finden eine Form, die zu uns passend ist, ist für mich auch total geknüpft mit dieser Schulleitungsfigur oder Rolle, weil das wäre mein Wunsch an eine Schulleitung, dass sie die Fähigkeit hat, aus der Metaebene wirklich einen wachen Blick auf alle zu haben und auch zu gucken, wo sind denn Stärken und Schwächen vielleicht auch oder so von den einzelnen Menschen, die da sind. Und dass das viel mehr die Führungsaufgabe ist, wirklich um die Menschen zu wissen und dann vielleicht auch Potenzial zu stärken, hervorzulocken, aufzufordern, also das Zutrauen auszusprechen, dass jemand wachsen kann in eine bestimmte Richtung. Das wäre das, was ich mir wünschen würde von Führung. und nicht, ich weiß, wo es lang geht, ich finde das gut und jetzt habe ich schon für euch entschieden, wie praktisch. So.
Mir ist gerade noch eine Parallele eingefallen zu dem Gespräch, was wir letztens hatten, zu der allgemeinen Menschenkunde und diesen Expertinnen damals, ne? So ähnlich kommt mir das vor wie in dieser Basisdemokratie, wo Leute mit einem gewissen Aggressionspotenzial und einer Durchsetzungsfähigkeit dann damals wahrscheinlich ihren Raum erkämpft haben. Und weshalb diese Strukturen mit diesen Kreisen, und bei euch ist es ja ähnlich, nur dass ihr zwei dann bestimmte Sachen mal entscheidet, das scheint mir auch so ein Schutzfeld zu sein, in dem Kolleginnen, die bestimmt tolle Qualitäten haben, aber eben in diesem Rumgerangel vielleicht einfach nichts sagen würden, dass die die Möglichkeit haben, tatsächlich sich einzubringen. Und das habe ich wirklich auch an vielen Stellen jetzt gemerkt, dass Leute wirklich toll arbeiten, aber einfach nur, weil die wirklich geschützt sind durch diese Aufgaben, die ihnen zugewiesen sind, wo sie sich nicht mit den anderen Leuten in diesem Rumgerangel sein müssen.
Du meinst Delegationsgruppen.
Genau. Ja.
Ich würde mich gerne auf Lea beziehen. Dein Bild von Leitung finde ich total gut. Ich hatte neulich das Bild einer Galaxie, die ja von einem schwarzen Loch ihrer Bahn gehalten wird, ja. Ich habe gedacht, ist vielleicht die Schulleitung das schwarze Loch, ja? Die tritt gar nicht so sehr in Erscheinung, aber es sorgt dafür, dass alles drumherum funktioniert und auf seiner Bahn gehalten wird. Und dass ich als Leitungsperson um die Fähigkeiten und Qualitäten der anderen weiß und dass ich selber gar nicht mich so wichtig nehmen muss. Also ich bin nicht die, die alles kann, alles weiß. Gar nicht. Aber ich sorge dafür, dass die Bahnen gehalten werden.
Ist es
Eine
wirklich? Also,
Demutshaltung eigentlich.
ja, ist
Total.
es in deiner Erfahrung, ist es machbar? Oder mir scheint es schon so, als ob man an vielen Stellen dann schon irgendwie eine Initiative übernehmen muss, die natürlich von bestimmten Seiten auch als einseitig oder nicht neutral oder sowas wahrgenommen wird. Scheint dir es möglich? Ja, klar, als Ideal das ansetzen kann, aber gehört es nicht auch dazu, dass man eben bestimmte Sachen eben auch in die Hand nimmt, die dann von dieser Neutralität ziemlich weit weggehen?
Ja, ich würde sagen, das ist dann die Professionalität, die man nach einer Weile entwickelt. Zu merken, jetzt muss ich aber doch eingreifen und Entscheidungen treffen. Das
Ja.
hatten wir neulich, da ging es darum, wir hatten sehr viele Anmeldungen in der ersten Klasse und wir sind eine einzügige Schule und immer noch mit 36er Klassen. Und dann mussten wir und aus verschiedenen Gründen innerhalb von 3 Tagen entscheiden, wollen wir eine Balkonklasse aufmachen. Und das war nur möglich, weil wir tatsächlich uns zusammengesetzt haben, ganz schnell und einfach entschieden haben. Und das stieß natürlich auch auf Widerstand, obwohl wir es vorher in einer Lehrerkonferenz besprochen hatten. Und ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen in einer großen Runde. Und es brauchte dazu diesen Mut, den wir in diesem Moment hatten und uns selbst davor erschrocken hatten.
Ja, aber wichtig, ne?
Ja.
Initiative, so.
Das finde ich einen interessanten Punkt, den du beschreibst, dass ihr in der Kürze der Zeit zusammen eine Entscheidung getroffen habt, die dann hoffentlich fruchtbar ist. So. Weil ich glaube schon auch, dass das gut sein kann, sich in einer kleineren Gruppe zusammenzuschließen und dieses voneinander Wissen, um die Stärken und Schwächen des anderen zu wissen, darin wirklich richtig erprobt zu sein. Wie ein kleines Kammerorchester oder wie ein gut funktionierendes Ensemble oder so. Dass man so dicht miteinander arbeitet, dass man dann auch weiß, wie man funktioniert. Also, dass es nicht eine einzelgehaltene Verantwortung ist, sondern schon in einem kleinen Team, aber auch nicht in der ganz großen Gruppe, wo man nie so vertraut miteinander werden kann oder so dicht miteinander sein kann, dass man wirklich, wenn was schnell entschieden werden muss oder spontan entschieden werden muss, dann einfach auch dementsprechend schnell reagieren kann. Das spricht für mich zum Beispiel auch für diese verschiedenen Delegationen oder kleineren Kreise, dass die länger miteinander arbeiten, einfach um sich wirklich einzuspielen und dann aber auch die Entscheidungsbefugnis zu haben, die Dinge entscheiden zu können.
Genau, darin sehe ich auch die Möglichkeit, dass mehr Menschen auch Einblicke in verschiedene Aspekte bekommen und es nicht sozusagen abzugeben an die, die das entscheiden. Also ich komme jetzt aus einer Schule, die hatte am Anfang nur einen Schulleiter. Und die wuchs eben nicht aus einer Gesamtkonferenz und jetzt wollen wir einen Schulleiter haben, sondern da war einfach nur ein Schulleiter. Und wir versuchen jetzt gerade den Weg von Schulleitung in Delegationen mehr zu gehen, damit einfach mehr Menschen beteiligt sind und man das nicht so abschieben kann. Was mir oft begegnet ist, dass viele Kollegin oder einige Kolleginnen das als so eine Zusatzbelastung erleben, also beteiligt zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Ist das eine Typsache? Also ihr habt alle von Selbstwirksamkeit gesprochen. Seid ihr einfach diese Typen, die selbstwirksam werden wollen? Erlebt ihr Selbstverwaltung als so ein Kraftloch oder gibt es euch Kraft zu gestalten?
Also mir gibt es inzwischen Kraft zu gestalten, das hat aber lange gedauert. Und es braucht halt wirklich diese Umstrukturierung, dass ich gemerkt habe, ich kann mich wirklich an bestimmten Stellen, die mich auch wirklich interessieren, einbringen. Und es ist natürlich eine Typsache. Also wem macht es auch einfach Spaß und wem ist es auch wichtig, sich einzubringen und so. Aber ich merke vor allem bei neuen Kolleginnen auch oft, dass es vielleicht bei der Einstellung auch nicht deutlich genug gesagt wird, dass das ein elementarer Teil vom Job ist und dass das ein Selbstverständnis von Waldorfschule ist und dass es eben nicht nur Unterrichten ist. Weil ich höre ganz oft den Satz, der mich ziemlich, also frustriert immer, dass ich höre, naja, das Unterrichten ist schon so anstrengend und dann soll ich auch noch das machen. Und ich denke immer so, ja, das ist halt ein Job. Sorry. Wie stellst du dir eine Waldorfschule vor? Irgendwo ist es dann auch so, dass man irgendwann noch merken sollte, wenn man eingestellt wurde, okay, das scheint ein elementarer Teil von dem Job zu sein und nicht so eine Art von Sahnehäubchen oder sowas, was mitnehmen will, wenn ich Lust habe. So kommt es manchmal so rüber. Das finde ich auch schräg.
Ja, wobei ich das Argument schon ein Stück weit verstehen kann. Ich habe eine gewisse Menge an Energie. Wo stecke ich die jetzt rein? Und wir haben Kollegen, die stecken ganz bewusst alle ihre Energie in ihren Unterricht, in ihre Klasse und das wirkt. Das ist gut. Das merkt man einer Klasse an, ob jemand seine ganze Energie nur in diese Klasse steckt oder ob er nebenbei noch ein paar andere Sachen in der Selbstverwaltung macht. Und das ist eine Entscheidung und die würde ich auch gar nicht den Kollegen unbedingt vorwerfen. Natürlich, wenn alle so wären, hätten wir keine Selbstverwaltung.
Ja, das ist natürlich das Ideal, ne? dass man im Endeffekt denkt, so die Leute müssen wissen, wo ihre Grenzen sind und müssen natürlich auch schauen, dass sie es nicht total verausgaben. Das ist auch ganz gesund, dass sie das machen. Ich glaube, was ich gerade meinte, ist nicht, dass das gut ist und dass das gesund ist, sondern dass man aber vom Selbstverständnis her weiß, dass das eigentlich schon glaube ich, dazu gehört. Und wenn man merkt, das geht nicht, würde ich niemals natürlich erwarten, dass irgendwer über diese Grenzen hinausgeht, was für niemanden gut ist. Weder für die Schüler noch für die Schule.
Ich glaube, dass wir an der Stelle auch noch zu undifferenziert sind. Auch wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, gibt es den Typ, der gerne Verantwortung übernimmt und sich reinstellt. Und es gibt die, die sich rausziehen. Aber dass die Lebensrealität der KollegInnen, die in einem Kollegium sind, ganz unterschiedlich ist und auch die Kapazität, Möglichkeit, überhaupt was reinzuschenken, ganz unterschiedlich sind. Da sind wir noch viel zu schwarz-weiß. Also das erlebe ich an mir selber oder auch in Gesprächen bei uns im Kollegium. Also dass es viele Menschen gibt, die in Teilzeit vielleicht unterrichten, dass es Väter gibt, die gerne ihre Kinder miterziehen wollen und deswegen nicht so viel da sein können. Dass es alleinerziehende Mütter gibt. Also so, es ist ja viel heterogener, als es vielleicht irgendwann mal war. Und deswegen müsste auch das sich einbringen können, viel heterogener sein, als es bis jetzt gedacht ist. Und das ist für mich aber auch wieder die Frage an eine Führung, vielleicht auch eine Konferenzleitung oder was auch immer, habe ich das im Blick? Habe ich im Blick, wer in welcher Situation lebt und was möglich ist und wozu kann ich einladen oder auffordern? Aber nicht einfach, entweder du machst es so oder du machst es so. Und wenn du es nicht so machst, dann ist es auf jeden Fall mal falsch. So. Weil das führt zu einem Riesenfrust und auch zu einem Gefühl von, boah, es ist so anstrengend. Und dann auch noch anstrengend, also auszuhalten, dass ich irgendwie nicht richtig bin.
Also das glaube ich auch. Es gibt ja auch ganz verschiedene Aufgaben, die zu erfüllen sind. Und die können kleinen Umfang haben und die können großen Umfang haben. Also das wollte ich noch mal ein bisschen challengen, Sophia, diese Frage. Also entweder bin ich ein guter Klassenlehrer, Lehrerin oder ich engagiere mich in der Selbstverwaltung. Das hast du sicher nicht so gemeint, hoffe ich mal. Nee, aber ich glaube, also das ist natürlich eine Frage, berücksichtige ich das auch? Du hast eine halbe Stelle dafür. Ne, ich kenne das noch früher, das wurde einfach immer alles oben drauf gepackt. Also das ist wahrscheinlich kein Modell mehr heute. Aber dann kann es ja auch bereichernd sein.
Bei uns schon.
Ja, aber da kommt es natürlich echt in Schwierigkeiten, eben gerade mit den Menschen, die das nicht alles oben drauf packen können. Also da glaube ich, muss man dem auch entgegenkommen, zu sagen, ich würde mich gern engagieren, aber ich kann nicht das alles obendrauf machen. Also dass man da Formen findet. Das glaube ich, ist schon ein ganz wichtiger Schritt. Andererseits merke ich immer wieder, aus Engagement entsteht auch Kraft. Oder? Ich habe, also so, wenn ich, irgendwann habe ich mal eine Oberstufenprojektwoche organisiert, das wurde weder bezahlt noch berücksichtigt, hat wahnsinnig viel Arbeit gemacht und war total spannend und hat mir echt viel Freude gemacht. So, also dann dieses alles muss abgerechnet und bezahlt werden, steht dem manchmal auch ein bisschen gegenüber, aber ist auch da ist es kein Schwarz-Weiß. Ne? Das ist der Punkt. Also es muss eben machbar sein.
Weil da ist nämlich der entscheidende Zwischenschritt. Es ist nicht so, es ist, ich werde für etwas bezahlt und deswegen fühle ich mich damit besser, sondern ich bekomme eine bestimmte Entlohnung und dadurch einen Freiraum, zeitlich mich engagieren zu können. Und das hat sich verändert. So. Klar, ich kenne das auch, dass das total energiespendend ist, wenn man merkt, man kann irgendwie was bewegen. Auf jeden Fall. Aber dafür muss ich auch jemanden dann zu Hause haben, der meine Kinder sittet in der Zeit.
Das ist immer mein Lieblingsbeispiel, Lea, übrigens. Dein Kindersitting-Beispiel, dass man irgendwie wenigstens das als pro forma diese Entlastung bekommt. Ne? Dass es gar nicht darum geht, dass man jetzt irgendwie groß bezahlt wird für diese Tätigkeiten, sondern dass es irgendeine Art von Entlastung gibt, die das ermöglicht, dass man sich engagiert. Und das ist, glaube ich, schon was, was sich gesellschaftlich geändert hat. Ne? Ich merke das an vielen Stellen in Diskussionen, wo ältere Kolleginnen immer sagen, ja, aber früher haben wir das ja auch irgendwie gestemmt. Und ich dann denke, ja, aber bei euch bei den Familienstrukturen auch einfach anders seid.
Ich hatte meine Eltern, die wohnten nebenan. Ich meine, ohne die hätte ich das alles gar nicht machen können. Und das ist natürlich heute für viele anders. Genau, also da müssen wir offen hingucken. Das denke ich auch. Auch Konferenzzeiten oder also Dinge.
Ja, wir haben seit einigen Jahren immer mehr LehrerInnen, auch die Kinder haben und beide arbeiten natürlich. Und wir haben gemerkt, dass um Menschen ins Engagement zu kriegen, braucht es auch eine andere Infrastruktur. Also zum Beispiel, dass wir Kinderbetreuung anbieten, wenn wir Kollegiumstage haben, oder dass wir nicht mehr wegfahren an einen anderen Ort, weil dann die Hälfte nicht mitkommen kann, sondern dass wir es hier machen. Also diese strukturellen Bedingungen ändern, um gerade für Eltern mehr Möglichkeit zu bieten, sich überhaupt zu engagieren.
Okay, jetzt haben wir schon ganz viele Themen angeschnitten. Gibt es denn noch irgendwas, was ihr so im Gepäck hattet, als ihr in dieses Gespräch gekommen seid, was ihr noch gerne loswerden möchtet? Kann auch eine provokante Frage sein oder auch ein Blick in die Zukunft. Was wünschen wir Waldorfschulen?
Ja, einfach den Mut zu haben, trotz dieser Frustration weiter zu gestalten, weil es einfach so eine wertvolle Organisationsform ist. Obwohl es da so viele Unterschiede gibt, merke ich immer wieder, wie viel tolle Dinge da entstehen. Diese Verbindung mit diesen Prozessen und auch dieses gemeinsame Bewusstsein für bestimmte Prozesse, für Veranstaltungen und für Prozesse und so weiter, dass wir da einfach diese Sachen gemeinsam stemmen und auch gemeinsam immer wieder wahrnehmen. Ich glaube, das ist etwas, was zu vielen tollen Erlebnissen führt, die man sich gar nicht so richtig klar macht, was das eigentlich für immer wieder Ereignisse sind, die in der Schule stattfindet, die man mit Vorankündigungen immer in der Vorbereitung mitbekommen hat und die wirklich zu einer Qualität beitragen, die total wichtig ist für das, was unseren Beruf aus meiner Sicht zumindest sehr schön macht.
Meine Kernfrage ist eigentlich, was will sich entwickeln? Was will sich hier an dieser Schule, an diesem Ort, in dieser Zeit gerade entwickeln? Und wie schaffen wir es als Kollegium oder Schulgemeinschaft, das zu ermöglichen? Und wenn man da gemeinsam drauf schaut, dann kann man den Weg dahin selber gestalten. Also dann kann man gucken, in welcher Form von Selbstverwaltung brauchen wir, um das zu ermöglichen, was da entstehen will. Und dazu braucht es natürlich irgendwie ein Wahrnehmungsorgan. Ein gemeinsames, was das erkennt oder regelmäßig hinschaut, was will hier gerade entstehen und wie kriegen wir das hin?
Ja, auf unser Kollegium geguckt oder auf unsere aktuelle Situation. Also wir sind jetzt 35 Jahre alt und so richtig äußerlich etabliert und innerlich aber total auch in einem Umbruch. Wünsche ich uns einfach oder wünsche ich mir auch, dass ich das mitbekommen kann, wie man von so einem Tiefpunkt oder wirklich auch aus einer Krise wieder herauswächst. Ich bin einfach neugierig zu gucken, ob wir zu einer Form finden, die trägt und die stimmig ist und was es dafür braucht. Weil jetzt gerade habe ich keine konkrete Vorstellung. Bin aber neugierig, wie die sein wird. Sonst wünsche ich mir einfach den langen Atem, den Sophia gesagt hat, miteinander im Gespräch zu bleiben und das Vertrauen da rein, dass es sich entwickelt, wie auch immer, aber dass es auf jeden Fall wird.
Vielen Dank, Lea. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Das dachte ich. Und dann habe ich das Mikrofon doch noch einmal angestellt, weil Sophia und Mario dann doch noch etwas zu sagen hatten.
Also mir fehlt sehr der Austausch zwischen anderen Schulleitungsgremien oder auch eben der Schulleitung. Es gibt die Geschäftsführertreffen in unserer Landesarbeitsgemeinschaft, aber eben keine Schulleitertreffen, weil es eben die Einzelpersonen nicht gibt. Und mich bereichert das total, aus anderen Schulen zu hören, vor allem, weil ich nur diese eine Schule hier kenne.
Ja, ich fand es total hilfreich, was du eben gesagt hast, weil ich echt gemerkt habe, bei euch gab es diesen schwierigen Punkt und ihr habt ihn total gut begriffen. Und das wünsche ich mir eben auch so, also dass ich merke, ja klar, wir sind gerade an einem schwierigen Punkt, aber es wird da eben irgendwann eine Bewegung geben und dann geht's weiter.
Gerne mehr von solchen Austauschen. Danke.
Nun bedanke ich mich aber endgültig bei den Hörerinnen fürs Zuhören und Dranbleiben und bei euch dreien für das super spannende Gespräch. Ich hoffe, dass ihr alle viele Anregungen mitnehmen könnt und ich freue mich natürlich wie immer auf Rückmeldungen oder gerne auch eigene Gedanken zum Thema. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail oder sendet eine Sprachnachricht an mich unter waldorfland@web.de und freut euch schon auf den zweiten Teil zum Thema. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.